Vis-à-vis.
Professor Pollack, zuerst müssen wir über ein aktuelles Ereignis sprechen. Die Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus, ist zurückgetreten. Ihr wird vorgeworfen, Vorwürfe sexueller Übergriffe, die ihr berichtet wurden, nicht adäquat verfolgt zu haben. Sexualisierte Gewalt innerhalb der Kirche und deren schleppende oder gar nicht erfolgte Aufarbeitung sind ein Grund für Kirchenaustritte. Wird denn dieser Rücktritt jetzt die evangelische Kirche noch einmal mehr erschüttern?
Ich befürchte ja. Man muss allerdings auch fragen, ob dieser Rücktritt so folgerechtfertigt ist. Es ist ganz schwer, die Kirche zu verteidigen. Eigentlich ist das unmöglich. Die Kirche selber kann eigentlich gar nichts tun. Sobald sie versucht, sich zu verteidigen, wird das als eine Art Selbstrechtfertigung, als Vertuschung wahrgenommen. Aber man muss schon sagen, dass Frau Kurschus sich eigentlich kaum was vorzuwerfen hat und dass dieser Rücktritt im Wesentlichen herbeigeredet worden ist. Und mir tut es sehr leid, das ist eine ehrenwerte Frau. Und das sieht man ja auch an, dass sie ehrenwert ist. Und sie selber sagt ja auch, dass sie sich eigentlich nichts hat zu Schulden kommen lassen.
Man hat ja auch die Emotionalität angemerkt, also dass es ihr nicht leicht gefallen ist. Aber dennoch ist ja immer die Frage, das eine ist das Innere, das andere ist das Öffentliche. Glauben Sie denn, dass auch dieser Rücktritt noch einmal mehr Menschen zu Kirchenaustritten bewegen wird, weil das Thema sexualisierte Gewalt ist ja ein Austrittsgrund für viele Menschen?
Ganz gewiss wird das passieren. Also es gibt eben sehr, sehr viele Urteile über die Kirche und viele dieser Urteile beruhen nicht auf eigenen Erfahrungen, sondern auf Medienberichterstattungen, auch auf Vorurteilen, auch auf gewachsenen Stereotypen. Und dieser Rücktritt wird viele darin bestärken, dass sie, wenn sie darüber nachdenken, auszutreten, dies nun jetzt auch wirklich vollziehen.
Wird die Kirche eigentlich, weil wir schon beim Thema Austritte sind, es gehören ja nur noch ungefähr die Hälfte der Bevölkerung überhaupt einer Kirche an, wird denn die Kirche jemals aus dieser Krise wieder rauskommen können?
Das weiß ich nicht. Man kann aber eins ganz klar sagen, die Kirche muss dort, wo sie fehlgehandelt hat, ihre Schuld bekennen. Es gibt nur den Weg über das Schuldbekenntnis, über die Bereitschaft zur Umkehr. Egal, was die Kirche jetzt macht, und vielleicht macht sie auch gute Sachen, wegen mir in der Diakonie oder in der Caritas, der erste Schritt muss sein, zu sagen, ja, wir haben uns versündigt und wir sind bereit, umzukehren.
Wir sind hier verabredet, um über die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung zu sprechen, an der Sie ja auch beteiligt waren oder sind. Die Überschrift, wie hältst du es mit der Kirche zur Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft? Offensichtlich halten es ja nicht mehr so viele Leute hierzulande eben mit der Kirche. Sind wir damit eigentlich auch ein gottloses Volk?
So kann man das nicht sagen. Also es gibt eine starke Kirchendistanz. Viele Menschen halten auch nicht viel von der Kirche und stehen ihr kritisch oder indifferent gegenüber. Auch der Glaube an Gott ist sehr stark zurückgegangen. Aber wir sind nicht einfach ein gottloses Land, sondern es gibt sehr wohl noch einen Himmel über Deutschland, der mit Transzendenz, mit göttlichen Vorstellungen gefüllt ist. Ungefähr 50% der deutschen Bevölkerung bekennen sich zum Glauben an Gott oder zum Glauben an ein höheres Wesen.
Viele Ergebnisse dieser Studie, also die Austrittsbewegungen und andere Themen, sind ja eigentlich hinlänglich bekannt. Gab es denn trotzdem Erkenntnisse, die Sie überrascht haben?
Ja, das gibt tatsächlich Sachen, die, obwohl ich auf diesem Feld seit Jahren tätig bin, mich überrascht haben. Das erste ist, also wie stark der Gottesglaube, wie stark die individuelle Religiosität zurückgegangen ist. Vor 15 Jahren waren es noch über 70% oder um die 70%, die gesagt haben, sie glauben an Gott oder ein höheres Wesen. Jetzt sind es ungefähr 50%. Das ist schon ein dramatischer Einbruch. Und das andere, was mich auch sehr erstaunt hat, wie ähnlich eigentlich die Kirchenbindungen bei den Evangelischen und bei den Katholiken sind. Also wir haben ja bei dieser Untersuchung das erste Mal auch die Katholiken dabei. Diese Untersuchung wird seit 5 Jahrzehnten durchgeführt, jetzt das 6. Mal. Und nie waren die Katholiken dabei. Aber diesmal haben wir gedacht, ja, da kommt sozusagen eine Population dazu, die ganz anders tickt als die Evangelischen. Und das kann man so eigentlich nicht sagen. Die Haltung der Katholiken zu ihrer Kirche ist so ähnlich wie die der Evangelischen zu ihrer Kirche.
Die Erwartungen eben auch an die Kirche, ne? Also gerade bei dem Stichwort Reformen, das ist ja ähnlich, ne?
Die Erwartung, dass die Kirche sich reformiert, ist bei den Katholiken nochmal höher als bei den Evangelischen. Und in beiden Fällen sehr, sehr hoch und bei den Katholiken eben über 90%.
Was mich überrascht hat, wir reden ja ganz, ganz oft und ja auch schon länger über diese Themen, darüber, dass ja vielleicht die Bindung zur Kirche an sich nachlässt, aber dass eigentlich es eine große Sehnsucht nach Spiritualität, nach Religion gibt, dass die Menschen das Bedürfnis haben, und das scheint ja diese Studie eben nicht mehr zu belegen. Das gibt es einfach nicht mehr.
Nein, dass es das gar nicht gibt, so stark muss man es nicht formulieren, aber das ist wirklich das Überraschende an dieser Studie, dass dasjenige, worauf eigentlich viele Theologen auch vertraut haben, dass die Menschen religiös sind, dass sie die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen, dass sie irgendwie nach Gott fragen, dass sie diese Orientierung auf eine Überschreitung des Alltags haben, dass die so durch die Studie nicht belegt werden kann. Also es gibt diese Orientierung schon, aber eben sie ist in fast gleichem Maße zurückgegangen wie die Bindung an die Kirche, und das ist überraschend.
Haben Sie eine Erklärung dafür? Weil es gibt ja auch, also Ihr Kollege Gerd Pickel aus Leipzig sagt ja immer, die Leute basteln sich so eine Religion zusammen, ein bisschen Yoga, ein bisschen Taufe, ein bisschen anderes. Gibt es eine Erklärung dafür, dass das Bedürfnis vielleicht doch nicht so groß ist, wie viele vermutet haben?
Also dieses Bedürfnis, verschiedene religiöse Traditionen zu kombinieren und miteinander zu verbinden und da sozusagen eine Bastelreligion, ja, sich selber herzustellen, ist ja Ausdruck der Tatsache, dass die Menschen auch in religiösen Fragen autonom sein wollen. Sie wollen sozusagen auch über ihre Religion selber bestimmen können. Das ist ein Zug der modernen Gesellschaften. Und das hat zur Konsequenz, dass man sich natürlich nicht so leicht bereit ist, etwas sagen zu lassen. Und Religion hat sehr stark damit zu tun, dass man doch auch Lehrtexte bekommt, dass man in der Predigt zuhört, dass einem etwas zugesprochen wird. Und irgendwo steht das auch in einer Spannung zu dem Anspruch der Einzelnen auf individuelle Selbstbestimmung.
Früher musste man sich ja vor allem im Westen eher dafür rechtfertigen, wenn man aus der Kirche ausgetreten ist. Heute ist es ja eher andersrum. Da muss man sich ja vor allem dafür rechtfertigen, wenn man noch in der Kirche ist. Ist das sowas wie so eine Beweislastumkehr?
Auf jeden Fall, ganz klar. Also man sieht es sozusagen, dass sich das Blatt gedreht hat und die öffentliche Stimmung läuft gegen die Kirchen, ganz deutlich. Also es gab vor 10 Jahren auch ein hohes Maß an religiöser Indifferenz, aber das wird gewissermaßen jetzt doch auch polemischer, es wird jetzt kritischer, es wird militanter, aggressiver. Und insofern sind viele derjenigen, die in der Kirche sind, wirklich herausgefordert, sich zu rechtfertigen. Und man muss dazu sagen, sie können das nicht sehr gut. Sie können über ihren Glauben oft nicht gut sprechen.
Ja, Glauben ist ja in Deutschland eher Privatsache. Da redet man auch nicht drüber. Ist das ein Fehler?
Ich glaube, dass das ein Fehler ist, ja. Weil der Glaube natürlich, wenn er sich in der Öffentlichkeit zu bewähren hat, dadurch gestärkt wird. Das ist ja die protestantische Vorstellung, dass man in seinem stillen Kämmerlein betet und nach außen hin muss man das gar nicht zeigen. Aber der Glaube ist stabiler, wenn er gestützt wird durch eine soziale Gemeinschaft, wenn man ihn in der Gemeinschaft lebt und ihn mit anderen teilt. Und insofern würde ich sagen, ja, es ist wahrscheinlich ein Fehler, wenn man mit seinem Glauben sich stark ins Private zurückzieht.
Ist das ein Grund, warum vielleicht in Ostdeutschland die Verbundenheit, das sagt ja auch die Studie, zu den Gemeinden viel größer ist als im Westen, weil man vielleicht sich im Osten viel früher bekennen musste, dass man dazugehört und dafür vielleicht auch ausgelacht wurde woanders?
Wir hatten eigentlich erwartet, nach dem Fall der Mauer, also 1990, dass tatsächlich die ostdeutschen Christen ein intensiveres Glaubensleben haben und auch stärker am kirchlichen Leben teilnehmen. Das hat sich nicht bestätigt. Aber jetzt, nach 30 Jahren, sehen wir solche kleinen Effekte. In der Soziologie nennt man das Diaspora-Effekte. Das heißt sozusagen, dort, wo eine Glaubensgemeinschaft zur Minderheit wird, ist sie herausgefordert, sich stärker zu bekennen, stärker sozusagen den eigenen Glauben zu leben und ihn auch gegenüber der konfessionslosen Mehrheit zu vertreten. Und das sehen wir im Osten Deutschlands. Also es ist eine Art Selbstbehauptung des christlichen Glaubens, die nicht dazu führt, dass mehr Menschen zur Kirche kommen oder mehr Menschen an Gott glauben, aber dazu, dass diejenigen, die das tun, das mit einer größeren Bewusstheit und Entschiedenheit tun.
Das heißt, da kann man im Westen eigentlich auch davon lernen, weil das sind ja Entwicklungen, die möglicherweise auf den Westen auch noch zukommen, oder?
Ja, ich glaube, dass das automatisch passiert. In dem Augenblick, wo man sozusagen in eine solche Minderheit gerät, wie das im Osten der Fall ist, also 15% gehören der evangelischen Kirche an, 4 bis 5 der katholischen, ja, wenn man also sozusagen eine solche Minderheit ist, dann ist das rechtfertigungsbedürftig. Und dann heißt das, dass man, wenn man sich dazu hält, dann auch gute Gründe haben muss. Da muss man gar nicht vom Osten lernen. Da würde ich sagen, das ist sozusagen eine natürliche Entwicklung. Ja? Wenn die also im Westen auch so dramatisch voranschreitet, dann werden wir dieses Phänomen auch im Westen haben.
Die Konfessionslosen haben Sie ja schon angesprochen, das ist ja eigentlich die größte Gemeinschaft in Deutschland. Die sind ja auch von Ihnen befragt worden, die spielen ja auch eine Rolle in der Studie. Und da war für mich eigentlich das Phänomen, dass die mit der Kirche an sich nichts am Hut haben, aber mit dem, was Kirche tut, also alles Karitative, Diakonie, Kindergärten, was auch immer, dass das erwartet wird sogar von der Kirche.
Ja, das ist eben die Frage, was man sozusagen überhaupt der Kirche an Kompetenzen zuschreibt. Der ganze Bereich der sozialen Arbeit, da hat die Kirche nach wie vor eine relativ hohe Reputation. Aber es ist auch interessant, dass die Konfessionslosen durchaus nichts dagegen haben, wenn die Christen da in ihrer Kirche, ja, irgendwo fernab, wo man selber nicht hingeht, Gottesdienste feiern oder einen Raum geben für Stille und Gebet. Auch das ist weitgehend akzeptiert von den Konfessionslosen. Also man kann sagen, die Konfessionslosen sagen, die Kirche soll Kirche sein, die soll geistliche Kommunikation pflegen und sie soll da sein für die Schwachen in der Gesellschaft, für die Armen, für die Kranken.
Wird denn das irgendwann perspektivisch gesehen am Ende vielleicht noch das Einzige sein, was Kirche noch macht? Also die Arbeit letztlich, die eigentlich der Staat auch machen sollte, eher ihm abnehmen?
Na, das ist nicht wenig, was die Kirche da macht. Ja, da fließen auch Millionen in diese Arbeit hinein. Das wird zwar auch staatlich unterstützt, sehr stark, klar. Aber da kommen auch gewissermaßen ehrenamtliche Mitarbeiter aus der Kirche mit ins Spiel. Also es ist auch wichtig, was das Ehrenamt da leistet. Das sind also Hunderttausende, die da sich auf dieser Strecke engagieren. Also insofern würde ich sagen, das ist nicht wenig und das ist eine wichtige Arbeit. Aber natürlich, wenn die Menschen immer weiter aus der Kirche austreten, dann gehen auch die finanziellen und die personellen Ressourcen zurück, sodass also gerade diese Arbeit, die ja eigentlich gewünscht wird, dann auch darunter leiden wird.
Aber wenn das am Ende vielleicht nur noch die einzige Arbeit ist, ist es auch ein bisschen blöd, ne?
Das wird nicht die einzige Arbeit sein. Dieses Engagement ist ja sehr stark auch durch den christlichen Glauben motiviert. Immerhin, also in der Kirche sind es bei den Katholiken deutlich über 60%, die sagen, sie glauben an Gott oder ein höheres Wesen. In der evangelischen Kirche ein bisschen weniger. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man in der Kirche ist, dass auch mit einer geistlichen, einer religiösen Orientierung verbindet, die ist sehr hoch. Sie ist nicht 100%, aber immerhin, wenn man jetzt an den Glauben an Gott denkt, irgendwie bei 50, 60, 70%. Also insofern würde ich sagen, dieses ehrenamtliche Engagement hat dann auch religiöse Motive.
Was mich auch überrascht hat bei der Studie, dass Sie haben ja auch eben Konfessionslose befragt, evangelische, katholische Christen. Und gerade bei denen, die christlich geprägt sind, ist das ehrenamtliche Engagement um viel, viel höher als bei denen, die konfessionslos sind. Das hat mich überrascht, ehrlich gesagt.
Ja, die Religion schon, die Konfessionszugehörigkeit, der Glaube an Gott macht einen Unterschied. Er ist statistisch gesehen signifikant. Aber nicht so hoch, dass gewissermaßen man sagen kann, im Augenblick, wo man in der Kirche ist und an Gott glaubt, da ist man also auch sozial engagiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das ist, steigt eben mit Kirchenmitgliedschaft und Glaube an Gott.
Im Vis-à-vis zu Gast ist der Religionssoziologe Detlef Pollack und wir reden über die aktuelle Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung und schauen jetzt mal auf die jungen Leute. Da sagt die Studie eigentlich, es gibt keine religiöse Bindung und keine religiöse Bildung mehr. Religiös und jung, sind das Gegensätze?
Also es ist ganz klar, dass also je jünger die Menschen sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie kirchliche Bindung haben, dass sie glauben, dass sie sich selber als religiös oder spirituell verstehen. Und das hat vor allen Dingen damit etwas zu tun, dass die Elternhäuser die Kinder nicht mehr religiös erziehen. Und die Konsequenz ist, dass sie mit Glaube, mit Kirche gar nicht in Berührung kommen. Und daher damit auch oft gar nichts anfangen können. Also allein das religiöse Wissen ist so stark zurückgegangen, dass für das kirchliche Handeln oft auch der Punkt fehlt, an dem man überhaupt anknüpfen kann.
Jetzt haben wir ja inzwischen die zweite, dritte oder vielleicht sogar vierte areligiöse Generation, also Elternhaus oder so. Und ich habe immer gedacht, naja, wenn die dann so wenig Ahnung haben, dann wird es schon wieder interessant, weil es so exotisch ist. Stimmt das?
Das stimmt zum Teil durchaus. Aber das sind absolute Minderheiten, für die das zutrifft. Das gibt es, natürlich, klar. Sozusagen, man ist ja sozusagen auch als junger Mensch herausgefordert, sich selber zu inszenieren, sich zu stilisieren, irgendwie auch zu individualisieren und zu zeigen, dass man anders ist als andere. Und wenn man sozusagen dann die Religion entdeckt, ist das eine Möglichkeit, unter sehr vielen allerdings, und natürlich nur für wenige eine Möglichkeit.
Das heißt immer von Kirchenseite, wenn man die jungen Leute mehr beteiligt, wenn die mehr mitreden können, dann würden sie auch dabei bleiben nach der Konfirmation oder nach der Christenlehre oder so. Stimmt das denn wirklich so?
Das Problem ist, dass in dem Augenblick, wo die Menschen konfirmiert werden oder auch gefirmt werden, dann so mit 12, 13, 14, 15, der Prozess einsetzt, wo sich die jungen Leute von ihrem Elternhaus abnabeln. Sie müssen dann einen Beruf suchen, eine Ausbildung. Manchmal verlassen sie das Elternhaus, oft wechseln sie den Wohnort. Und das bedeutet, dass sie die Bindung, die sie vielleicht als Kind oder als Heranwachsende zur Kirche noch gehabt haben, in dieser Zeit verlieren. Das ist ganz eindeutig. Also die meisten Distanzierungen von der Kirche erfolgen zwischen dem 14. und dem 29. Lebensjahr. Das ist der große Anteil. Da verliert die Kirche die Menschen.
Kann man das überhaupt umkehren? Also klar, wenn die Leute dann wieder anfangen, Familie zu gründen, dann fangen sie sich auch wieder an, dafür zu interessieren, weil es dann um Kindertaufen und Hochzeiten anderes geht. Aber kann man diesen Gap in irgendeiner Form, kann man dem entgegenwirken?
Also die Kirchen tun ja ganz viel, um dem entgegenzuwirken. Also sie stärken die Kinderarbeit, sie investieren in die Jugendarbeit. Dann gibt es Jugendfahrten, Rüstzeiten, wo man also Gemeinschaft erleben kann, Geselligkeit, Freunde, Freundinnen machen kann. Das macht ja die Kirche bereits, aber der Trend ist wahrscheinlich kaum zu stoppen und schon gar nicht umzukehren. Aber man muss auch sagen, wenn das die Kirche nicht machen würde, würde es noch schlechter aussehen. Aber ich sehe nicht, wenn man die Zahlen sich anschaut, dass diese Tendenz irgendwie aufgehalten werden kann. Es sind eben vor allen Dingen die jungen Menschen, die sich von der Kirche abwenden. Das hat damit zu tun, dass sie so viele andere Möglichkeiten haben. Also wegen mir, schöne Feste kann man auch außerhalb der Kirche feiern. Oder wenn es darum geht, irgendwie ja, Unterhaltungsmusik oder Rock oder Punk oder was auch immer zu hören, das kann man zwar auch in der Kirche, klar, darüber versucht man auch die Jugendlichen irgendwie anzuziehen, aber das ist natürlich außerhalb genauso möglich. Ja. Insofern, die Kirche steht hier unter Konkurrenzdruck und das, was man in der Kirche haben kann, kann man zu einem großen Teil auch außerhalb der Kirche erleben.
Das heißt, es hängt dann am Ende an einzelnen Personen. Wenn ich einen tollen Diakon habe, bleibe ich dabei? Oder?
Das ist ein wichtiger Punkt. Also das hat man immer wieder, wenn man sozusagen, ich nenne das mal jetzt charismatische Persönlichkeiten hat, ja, einen tollen Diakon, eine tolle Pfarrerin. Auf einmal finden die Jugendlichen dann doch an der Sache irgendwie ein Interesse. Und es ist eben die Ausstrahlung dieser Persönlichkeiten, die sie dann auch möglicherweise dazu bewegen kann, sich damit intensiver zu beschäftigen, dem Ganzen was abzugewinnen. Also die Personen machen einen großen Unterschied. Ja, das zeigt sich immer wieder. Und wenn dann diese Personen weggehen, dann bricht auch was zusammen. Ja, dann brechen ganze Jugendarbeiten zusammen. Aber umgekehrt eben, ja, wenn da so eine Person da ist, die diese starke Ausstrahlung hat, dann verschließen sich viele Jugendliche dem auch nicht und sind bereit, dann auch irgendwie sich damit intensiver zu beschäftigen.
Das heißt, wenn man einmal diesen Schwung über die 30 hinaus geschafft hat, dann bleiben die Leute dabei?
Also das kann man vielleicht nicht verabsolutieren, aber man muss schon sagen, dass die stärksten Abwendungsbewegungen in der Zeit vor 30 passieren. Und wenn man dann erstmal sozusagen diese Hürde genommen hat und selber eine Familie gründet, dann gibt es wieder auch ein neues Interesse. Viele Menschen haben gar nichts dagegen, wenn die Kinder irgendwie im Glauben erzogen werden oder wenn ihnen christliche Werte vermittelt werden, dann nimmt gewissermaßen die Wahrscheinlichkeit, dass man zur Kirche auf Distanz geht, ab.
Aber der Trend an sich, dass die Kirche weiter Mitglieder verlieren wird, der lässt sich ja auch nach dieser Studie nicht aufhalten. Die Freiburger Studie hat gesagt, 2060 wird sich die Zahl der Kirchenmitglieder halbieren. Ich glaube, nach dieser sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung kann man mal sagen, 240, ne?
Ja, das sind die neuen Berechnungen. Ja, also das ist noch zu optimistisch gewesen, was die Freiburger Studie sagt. Und das muss man jetzt nach unten korrigieren. Das ist dramatisch für die Kirchen, weil das eben auch einen sich selbst verstärkenden Effekt hat. Also sozusagen, je mehr austreten, desto weniger Ressourcen. Je weniger Ressourcen, desto weniger Kontakte zu den Menschen, desto mehr treten aus und so weiter.
Da stellt sich natürlich die Frage, warum braucht man eigentlich Kirche? Kirche selber sagt, zum Erhalt der Demokratie. Andere sagen, na gut, an den Grenzfällen des Lebens ist es immer noch wichtig, Geburt, vor allem wenn es dann aufs Lebensende zugeht oder wenn große Katastrophen passieren. Wird das am Ende der Zweck der Kirche sein?
Also viele Menschen sagen, sie finden in der Kirche Halt. Für viele Menschen ist es wichtig, dass sie bei den Lebensumbrüchen, ja, wenn sie Krisen erleben, aber auch wenn ein Kind geboren wird, dass sie da religiös begleitet werden. Insofern gibt es schon einen gewissen Bedarf an Religiosität, aber dieser Bedarf wird nur in dem Maße empfunden, wie man gewissermaßen in das religiöse Leben hineinsozialisiert wird. Man muss das schon mal erfahren haben, dass einem das helfen kann. Wir haben das jetzt bei der Corona-Pandemie gesehen. Es ist nicht die Krise allein, die sozusagen die Menschen zur Kirche treibt, sondern diejenigen, die bereits religiös waren, sagen, dass sie noch mehr gebetet haben und dass ihnen der Glaube in dieser Zeit noch wichtiger war als vorher. Diejenigen, die keinen Bezug hatten zur Kirche und glauben, für die hat die Krise dann auch keinen religiösen Effekt gehabt.
Wie soll denn jetzt die Kirche reagieren auf diese Untersuchung? Also das eine ist ja zu sagen, okay, dann sind wir irgendwann nur noch so ein Dienstleistungsunternehmen und vielleicht eine NGO unter vielen anderen. Aber was wären so die Konsequenzen? Was empfehlen Sie?
Es gibt, glaube ich, in meinen Augen nicht die eine Konsequenz. Es gibt nicht den Königsweg, den die Kirche beschreiten sollte und dann wird alles gut. Sondern sie muss an vielen Stellen arbeiten und sie macht ja auch schon vieles. Also ganz wichtig ist, dass sie eben tatsächlich auch für die Menschen da ist, dass sie zuhört, dass sie offen und dialogisch ist, dass sie nicht versucht, von oben herabzureden und die Menschen zu belehren. Ganz wichtig ist, dass sie Schuld bekennt, dass sie sich dazu bekennt, dass Reformen notwendig sind. Und ich würde sagen, die rituelle Begleitung, das ist nach wie vor gefragt bei den Taufen, auch bei den Beerdigungen. Da ist die Kirche zwar nicht der einzige Anbieter, aber immerhin noch ein sehr wichtiger Anbieter. Das wird auch über lange Zeit noch bleiben. Das hat auch die Kirche längst erkannt. Also Beerdigungen werden intensiv vorbereitet. Man beschäftigt sich mit den Angehörigen. Man versucht, den Lebenslauf des Gestorbenen zu studieren. Man geht ein auf sozusagen auf die Trostbedürfnisse der Angehörigen. Also es kommt darauf an, dass dort, wo die Kirche noch nachgefragt ist, eben zum Beispiel bei den Taufen oder eben bei den Beerdigungen, dass sie das wirklich also professionell macht und gut macht. Und im Augenblick, würde ich sagen, hat die Kirche noch sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Lage sind, das wirklich gut zu absolvieren.
Das heißt, sie muss sich trotzdem auch um den eigenen Nachwuchs weiterhin kümmern, ne?
Also, unbedingt. Also ja. Man muss sagen, die kirchlichen Mitarbeiter, also vor allem die Pastoren und die Pfarrerinnen, das ist die Ressource der Kirche. Und noch läuft das ganz gut. Also noch hat man relativ viel an Personal. Und dieses Personal ist gut ausgebildet und ist motiviert. Und das ist sozusagen der Transmissionstrieb in die Gesellschaft hinein.
Wie sehen Sie denn den Missionsauftrag, den es ja auch in der Bibel gibt? Also wenn ich das alles lese und höre, dann denke ich mir immer so, okay, verabschiedet euch davon, mehr Leute gewinnen zu wollen. Konzentriert euch auf die ihr habt. Oder ist das falsch gedacht?
Ich würde sagen, das sage ich jetzt als Religions- und Kirchensoziologe. Ja. Ich würde sagen, die größten Potenziale liegen bei den Menschen, die die Kirche noch nicht verlassen haben und am Rande der Kirche stehen. Das sollte sozusagen im Zentrum des kirchlichen Handelns stehen. Diejenigen, die draußen sind, kann man im Grunde genommen nicht zurückgewinnen. Dazu gibt es auch Befragungen von denjenigen, die also ausgetreten sind oder die konfessionslos sind. Da sagen ungefähr 1-2%, dass sie darüber nachdenken, eventuell wieder in die Kirche einzutreten. Das ist verloren. Ja? Und das hängt auch damit zusammen, dass es einen säkularen Trend in Richtung Konfessionslosigkeit gibt. Aber diejenigen, die sozusagen zwar nicht engagiert sind in der Kirche, aber doch irgendwie wegen der Kirchensteuer bezahlen, noch nicht ausgetreten sind, die muss man stark ansprechen. Das ist sozusagen doch ein Potenzial, das es gilt zu halten und das möglicherweise auch für kirchliche Angebote offen ist.
Nun leidet die Kirche unter einem ganz großen Vertrauensverlust, wie auch Parteien und andere gesellschaftliche Organisationen. Jetzt haben Sie keine Glaskugel, aber ich würde Sie ja trotzdem mal bitten, den Blick nach vorne zu richten. Wird es der Kirche, den Kirchen gelingen, diesen Vertrauensverlust wirklich wieder quasi also aufzuarbeiten und da wieder mehr Vertrauen zu gewinnen?
Das weiß ich nicht. Man muss aber eins sagen, es gibt eine deutliche Differenz zwischen dem Vertrauen, das Katholiken in ihre eigene Kirche haben und Evangelischen, die nach ihrem Vertrauen in die evangelische Kirche gefragt wurden. Bei den Katholiken sind es nur 20%, die ihre eigene Kirche vertrauen. Bei den Evangelischen ist es doppelt so viel. Das heißt, es gibt sozusagen auch irgendwie ein Potenzial in den Kirchen selbst. Und ja, ob das ausstrahlen kann, das vermag ich nicht zu sagen. Im Augenblick geht ja alles nach unten. Und also man sieht gar nicht, wie die Kirchen aus dieser Krise herauskommen können.
Warum sind Sie eigentlich noch in der Kirche?
Ich liebe die Kirche.
Professor Pollack, warum?
Ich habe die Kirche vor allen Dingen in der früheren DDR als eine Institution erlebt, die sich für die Menschen einsetzt, obwohl es ihr geschadet hat, obwohl sie oft keinen Erfolg damit gehabt hat und die sehr viel Verständnis aufgebracht hat dafür, dass Menschen diese Widerständigkeit, die eigentlich erforderlich gewesen wäre angesichts des totalitären Systems der DDR, nicht in der Lage waren aufzubringen. Und die Kirche hat da sozusagen für die Menschen eine Widerständigkeit gezeigt, die ich als einen Dienst an die Menschen verstanden habe. Und das fand ich einfach immer ganz großartig.
Davon können wir heute noch was lernen.
Davon kann man was lernen, ja. Das ist sozusagen ein Handeln gegen den Augenschein. Es ist eigentlich zwecklos und man macht es trotzdem. Also es ist ganz klar, dass man nicht viel verändern kann, aber man redet mit den Staatsvertretern. Man spricht den Menschen Hoffnung und Mut zu und weiß, dass dieses System, diese frühere DDR, dass die im Grunde genommen nicht reformierbar ist, aber man spricht dann trotzdem von einem Sozialismus mit menschlichem Antlitz und fordert demokratische Verfahren ein, wohlwissend, dass eigentlich alles vergeblich ist. Aber aus dem Glauben heraus kommt diese Hoffnung und das finde ich irgendwie auch eine Stärke, dass man, obwohl man möglicherweise nicht viel erreichen kann, es trotzdem versucht.
Wir haben früher mal gesagt, wer, wenn nicht wir?
Genau, das, und dafür braucht es auch einen Grund und ich glaube, dieser Grund kam in der DDR sehr stark aus dem Glauben und das habe ich damals erlebt und deswegen denke ich, halte ich treu zur Kirche.
Vielen herzlichen Dank, Professor Pollack, für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Bieritz.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.